Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten in Brüssel über weitere Schritte zur europäischen Integration. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet. Der letzte Gipfel in diesem Jahr dreht sich vielmehr um einen Fahrplan, wie es in der Wirtschafts- und Währungspolitik weitergehen soll. Eine wichtige Vorarbeit hatten die EU-Finanzminister in der vergangenen Nacht geleistet. Sie einigten sich auf eine gemeinsame Bankenaufsicht.
Nanu, selbst David Cameron gibt sich ganz locker für seine Verhältnisse. Er, der sonst auf europäischer Bühne gerne grimmig auftritt. Überhaupt wirkt das Gipfelgeschehen heute außergewöhnlich freundschaftlich, so konfliktfrei. Die Bundeskanzlerin nutzt ihre Ankunft in Brüssel für eine kleine Bilanz eines weiteren Krisenjahres.
Und insgesamt möchte ich zum Ende des Jahres 2012 sagen, dass wir sehr, sehr viel erreicht haben. Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr, aber es war auch ein Jahr, in dem es gelungen ist, große Fortschritte zu machen.
Und dann Frankreich und Italien. Demonstrativer Schulterschluss, bis auch wirklich jede Kamera die beiden im Kasten hat. Danach Lob für die Einigung bei der Bankenaufsicht. Ich glaube, das ist eine Etappe, die wir genommen haben, die notwendig war, um die Probleme der Eurozone zu lösen. Und es war ein deutsch-französischer Kompromiss, der das möglich gemacht hat. Auch bei der Eurogruppe am Morgen gute Laune, obwohl viele hier im Raum mit wenig Schlaf auskommen mussten. Europas Finanzminister haben in der Nacht verhandelt, wie Banken in Zukunft strenger geprüft werden können. Ab 2014 soll die Aufsicht arbeitsfähig sein.
Es ist grundsätzlich eine gute Entscheidung, dass alle Institute nach denselben Kriterien und nach denselben Prüfmethoden kontrolliert werden. Das ist eine europäische Vorgangsweise.
Die neue Bankenaufsicht wird bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt. Sie kontrolliert aber nicht alle, sondern nur besonders große und grenzüberschreitend tätige Banken. Im begründeten Fall kann die EZB aber auch andere Geldinstitute prüfen, zum Beispiel wenn sie Finanzhilfe bekommen. Die neue Aufsicht ist für die Länder der Eurozone verpflichtend. Andere EU-Mitglieder können freiwillig mitmachen, aber nicht alle werden. Schweden beispielsweise will den gemeinsamen Weg der anderen nicht mitgehen. Im Vergleich zu früher gibt es momentan mehr Dinge, wo die Entwicklungen in Europa auseinandergehen. Das ist problematisch. Bankenaufsicht erst einmal abgehakt, genauso wie die akuten Finanzsorgen Griechenlands. 34 Milliarden Euro frisches Geld sind freigegeben. Das ist ein großer Erfolg für Griechenland und ein großer Erfolg für Europa und eine große Herausforderung für alle ab jetzt. Europa, so scheint es, steuert auf einen halbwegs ruhigen Jahreswechsel zu.
Zum Gipfel und seinen Aussichten jetzt live aus Brüssel unser Korrespondent Rolf-Dieter Krause.
Alles in Ordnung, keine Probleme, wenigstens nicht im Moment, deshalb auch kein Streit. Das ist das, was Europas Regierende heute Abend signalisieren wollen. Tatsächlich ist es eher umgekehrt. Was an Vorschlägen zur Vertiefung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion auf dem Tisch liegt, ist so umstritten, dass man die Diskussion darüber weitgehend vertagt hat. Die einen verstehen unter Vertiefung eher neue europäische Geldquellen, was vor allem Finnen und Niederländer, aber auch Deutsche rigoros ablehnen. Sie meinen mit Vertiefung vor allem besser abgestimmte Politik, aber Frankreich etwa will sich von Brüssel nicht sagen lassen, was es besser machen könnte. Somit liegt das, was eine gemeinsame Währung eigentlich am dringendsten braucht, immer noch in weiter Ferne, nämlich eine wirklich gemeinsame Idee von Wirtschaftspolitik. Zurück zu Marc Bator.
Das von der Bundesregierung ausgehandelte Steuerabkommen mit der Schweiz ist gescheitert. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen. Nach dem Abkommen sollte Schwarzgeld deutscher Anleger auf Schweizer Konten anonym und pauschal nachversteuert werden. Aus Sicht der Opposition wären Steuerbetrüger dabei zu gut weggekommen. Auch die geplante steuerliche Förderung von Energiesparmaßnahmen an Gebäuden ist im Vermittlungsausschuss gescheitert. Die Länder befürchten zu hohe Einnahmeverluste. Über die staatliche Förderbank KfW will der Bund nun ein alternatives Förderprogramm auflegen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll es über 8 Jahre laufen und insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro umfassen. Syriens Präsident Assad büßt jetzt anscheinend auch an Rückhalt bei seinem bisherigen Verbündeten Russland ein. Die Regierung in Damaskus verliere zunehmend die Kontrolle über das Land, sagte der russische Vize-Außenminister Bogdanov. Man müsse den Tatsachen ins Auge blicken. NATO-Generalsekretär Rasmussen erwartet den baldigen Zusammenbruch des Regimes. Unterdessen fordern die Kämpfe in Syrien immer mehr Opfer.
In den Morgenstunden explodierte in einem Vorort von Damaskus eine Autobombe. Die Attentäter wollten offensichtlich eine Offizierssiedlung treffen. Unter den Opfern seien aber auch Schüler einer nahen Grundschule, berichtete das syrische Fernsehen, von dem diese Bilder stammen. Es hatte Tote und Verletzte gegeben. Mindestens 40.000 Menschen sind seit Ausbruch der Kämpfe in Syrien vor anderthalb Jahren ums Leben gekommen. Die Rebellen scheinen aber auf dem Vormarsch zu sein. Deutlich gestärkt hat sie gestern die Konferenz der Freunde Syriens. Dies ist ein Zusammenschluss von westlichen und arabischen Staaten. Gestern hat er das neue syrische Oppositionsbündnis, Nationale Koalition, anerkannt als legitimen Vertreter Syriens. Assad wehrt sich verzweifelt. Mit solchen Kampfflugzeugen, inzwischen aber offensichtlich auch mit Kurzstreckenraketen. Dennoch dringen die Rebellen immer weiter vor. NATO-Generalsekretär Rasmussen heute in Brüssel: Ich denke, dass sich das Regime dem Kollaps nähert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sogar ein wichtiger Verbündeter des alten Regimes rückt offensichtlich immer mehr von ihm ab. Selbst Russland scheint an einen Sieg seines Verbündeten Assad nicht mehr zu glauben. Der russische Vize-Außenminister wird heute mit den Worten zitiert: Leider kann ein Sieg der Opposition nicht mehr ausgeschlossen werden. Wenn selbst die Russen so etwas einräumen müssen, dann scheint die Endphase dieses Krieges begonnen zu haben.
Der Deutsch-Libanese Masri hat 9 Jahre nach der Verschleppung durch den US-Geheimdienst CIA einen rechtlichen Erfolg errungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte die Regierung von Mazedonien, ein Schmerzensgeld von 60.000 Euro zu zahlen. Das Land hatte Masri CIA-Agenten übergeben, die ihn nach Afghanistan entführten. Dort saß der heute 49-Jährige mehrere Monate im Gefängnis und wurde gefoltert.
Die Skulptur vom Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, sie vermittelt eine Vorstellung von dem, was der Ulmer Khaled El-Masri wahrscheinlich erlebt hat. Die Straßburger Richter stellen sich ganz auf seine Seite. Eine echte Genugtuung für ihn und seine Anwälte. Ich denke, es ist ein großer Sieg für Herrn El-Masri. Ihm ist heute hier endlich Gerechtigkeit widerfahren. Denn zum ersten Mal hat ein Gericht die Wahrheit seiner Geschichte bestätigt. Die Richter des Straßburger Gerichts glauben ihm, dass er 2003 bei einer Reise nach Mazedonien von der dortigen Polizei in ein Hotel eingesperrt und bedroht wurde, später der CIA übergeben, von dieser misshandelt und nach Afghanistan verschleppt wurde. Sie nehmen seine Geschichte ernst, weil es viele Belege gibt und weil er zum Beispiel die Übergabe an die CIA immer wieder sehr präzise geschildert hat.
Mit so scharfen Gegenständen haben mir die Kleider runtergerissen und dann haben sie mich gefesselt mit Gurt in der Mitte, die Hände nach hinten.
Mazedonien hat ihn eingesperrt, gefoltert und hätte zudem wissen können, was ihm bei der CIA droht, so die Richter. Später habe es die Sache auch nicht richtig aufgeklärt. Wegen massiver Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention muss es nun 60.000 Euro an ihn zahlen. Das Straßburger Urteil ist eine Leitentscheidung für alle, die in geheime CIA-Gefängnisse verschleppt wurden. Es ist aber auch ein internationales Signal. Verantwortung trägt nicht nur der foltert, Länder können auch haften, wenn sie einen Folterer aus politischem Kalkül unterstützen.
Zum Fall Masri und der Frage der Menschenrechte finden Sie auf tagesschau.de ein ausführliches Interview mit dem grünen Politiker Christian Ströbele. Auch der Fall Jallo beschäftigte vor Jahren die deutsche Öffentlichkeit. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war 2005 in einer Polizeizelle in Dessau durch ein Feuer getötet worden. Heute wurde deshalb ein Polizist in Magdeburg zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. Das Landgericht sprach ihn schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Der Beamte hätte damals für eine ständige Überwachung der Zelle sorgen müssen.
Trotz des Schuldspruchs, die Freunde von Uri Jallo sind bitter enttäuscht. Fast 2 Jahre lang hat das Magdeburger Landgericht versucht zu klären, warum Jallo in dieser Dessauer Polizeizelle sterben musste. Polizeibeamte hatten ihn im Januar 2005 in Gewahrsam genommen und an eine Matratze gefesselt. Die habe Jallo, so das Gericht, mit einem Feuerzeug selbst angezündet, um auf sich aufmerksam zu machen. Woher dieses Feuerzeug kam, konnte nicht geklärt werden. Sicher ist, der damalige Dienstgruppenleiter Andreas IS ignorierte den Feueralarm, schaltete ihn sogar einmal ab. Deswegen und weil er den betrunkenen Jallo sich selbst überließ, wurde er wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Trotzdem bleiben für internationale Beobachter und Jallos Freunde viele Fragen offen.
Handschellen, die alle, diese Beweismaterial, die alle verschwunden ist, dass man dafür einfach mal eine Erklärung dafür hier gibt.
Einen technischen Defekt oder gar das Feuer gelegt wurde, schloss das Gericht aus. Mehrere Gutachter konnten aber bis zuletzt nicht erklären, warum an dem Feuerzeug keine Spuren zu finden waren.
Das Feuerzeug soll unter dem Rücken von Uri Jallo gelegen haben. Die Tatsache, dass nun unter dem Rücken liegend nichts übrig geblieben sein soll von Resten der Matratze oder von Resten der Kleidung von Uri Jallo, das ist hier nicht nachvollziehbar begründet worden.
Auch von Menschenrechtsgruppen gibt es scharfe Kritik. Gegen das polizeiliche Schweigekartell, Erinnerungslücken und verschwundene Dokumente, so pro Asyl, sei das Gericht in Magdeburg nicht angekommen.
Mehr als 200 Millionen Zigaretten werden Statistiken zufolge im Schnitt allein hierzulande pro Tag geraucht. Nun will die EU-Kommission die Tabakrichtlinie im Kampf gegen das Rauchen verschärfen. So sollen die Warnungen auf Zigarettenschachteln vergrößert werden. Außerdem ist ein Verbot von Glimmstängeln mit Geschmacksverstärkern geplant. Spezielle Angebote wie sogenannte Slim-Zigaretten sollen vom Markt verschwinden. Rauchen ist eine Ursache für Krebs. Fast 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu. Der Aufbau eines bundesweiten Krebsregisters soll jetzt dazu beitragen, dass Tumorpatienten besser versorgt werden. Die Diagnose- und Therapiedaten sollen nach einheitlichen Kriterien erfasst werden. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland.
Kampf dem Brustkrebs. Die Betroffenen suchen immer die optimale Therapie, die Wissenschaft auch. Bei der Suche nach der besten Behandlung können klinische Krebsregister helfen. Die sollen nun von den Ländern aufgebaut werden. Gesundheitsminister Bahr nennt ein positives Beispiel.
Beim Brustkrebs hat man früher häufig alle Lymphknoten in der Achsel bei den Frauen entfernt. Und man hat durch solche Daten die Konsequenz gezogen, die Erkenntnis gewonnen, dass das nicht erforderlich ist.
Nur vereinzelt gibt es in den Ländern klinische Register. Künftig sollen alle Krebspatienten erfasst werden, angefangen von der Diagnose bis hin zu jedem Behandlungsschritt und der Nachsorge. Dann erst können Daten verglichen werden, mehr noch.
Mithilfe der klinischen Krebsregister können Defizite in der Behandlung aufgespürt und beseitigt werden, ganz im Sinne der Betroffenen.
Bisher nur gab es Streit unter den Ländern über die Finanzierung. Jetzt verspricht die Deutsche Krebshilfe etwa 7,2 Millionen Euro zu tragen. Den Rest von ca. 800.000 Euro zahlen die Länder. Die kommen auch bei den laufenden Kosten günstig davon.
Dafür haben wir, wie gesagt, die Grundsatzentscheidung einer gemeinsamen Finanzierung der Krankenkassen mit den Ländern, wobei die Krankenkassen den ganz überwiegenden Anteil hier tragen.
54 Millionen Euro betragen die laufenden Kosten pro Jahr. Die klinischen Register sollen bis 2018 aufgebaut sein.
Die Formel 1 verliert eines ihrer bekanntesten Gesichter in Deutschland. Mercedes trennt sich nach 22 Jahren von Motorsportchef Norbert Haug. Der Vertrag werde in gegenseitigem Einvernehmen zum Saisonende aufgelöst, teilte der Konzern mit.
Viele Weltstars haben in New York ein Benefizkonzert gegeben für die Opfer des Wirbelsturms Sandy. Bruce Springsteen eröffnete den Abend im ausverkauften Madison Square Garden. Es folgten unter anderem Eric Clapton, Paul McCartney, Bon Jovi und auch die Rolling Stones standen auf der Bühne. Allein durch Ticketverkäufe und Sponsorengelder kamen schon vor dem Konzert umgerechnet 24,4 Millionen Euro zusammen. Das Geld geht an die Robin Hood Stiftung, die sich um Essen, warme Kleidung und Medikamente für die Opfer des Wirbelsturms im Nordosten der USA kümmert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. Dezember.
Ausläufer des Tiefdrucksystems über dem Atlantik bringen weiten Teilen Deutschlands Schnee und Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern durch Glatteis. Im weiteren Verlauf strömt mildere Luft zu uns. In der Nacht schneit bzw. regnet es teilweise vom Südwesten bis zur Mitte. Am Tag zunächst nur örtlich etwas Schnee oder gefrierender Regen. Im Laufe des Nachmittags und Abends kommt im Westen Regen auf. Vor allem im Mittelgebirgsraum ist gefrierender Regen möglich. In der Nordwesthälfte lebt der Wind kräftig auf, später dort frischer Wind mit stürmischen Böen, an den Küsten und im Bergland Sturmböen, in exponierten Lagen schwere Sturmböen. In der Nacht 1 Grad an der Saar, bei Aufklaren über Schnee bis minus 12 Grad. Am Tag minus 5 Grad im Erzgebirge, plus 8 Grad im äußersten Westen. Am Samstag an Oder und Neiße sowie im Südosten Bayerns Vorsicht wegen Glätte, sonst viele Wolken. Am Sonntag unbeständiges Wetter, bis 10 Grad. Am Montag regnet es vor allem in der Südwesthälfte, im Bergland schneit es.
Wir sind wieder für Sie da um 23.15 Uhr mit Tom Buro und folgenden Tagesthemen. Nach 10 Verhandlungen, EU einigt sich auf Bankenaufsicht und mit aller Gewalt. Ägyptische Muslimbrüder misshandeln Oppositionelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.